Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Matthias Frieber. Schönen guten Abend. Ein neues Sommermärchen, eine Zeitenwende für Europa oder einfach nur eine große Party. Die Erwartungen und Zuschreibungen sind groß vor der Fußball-EM hier in Deutschland, die in gut zwei Monaten beginnt. Wir sprechen gleich mit einem der Organisatoren. Wie nah ist der deutsche Schachsport dem Kreml? Diese Frage stellt sich aktuell beim Kandidatenturnier für die Weltmeisterschaft. Wir stellen sie auch am Ende dieser Sendung, in der es auch darum geht, warum Xabi Alonso so erfolgreich ist, wie ein Spitzensport ohne Materialschlacht aussähe und ob heute alle Radprofis heil übers Kopfsteinpflaster im Norden Frankreichs gekommen sind. 14. Juni, 21 Uhr. Deutschland gegen Schottland in München. Das werden Sie noch oft hören in den nächsten Wochen. Das ist der Beginn der Fußball-Europameisterschaft. Also noch gut zwei Monate bis zum Start. Grund genug, heute den Stand der Vorbereitung in den Blick zu nehmen. Andreas Max Scheer, Geschäftsführer der Euro 24 GmbH und erfahrener Turnierorganisator von der UEFA, konnte ich vor der Sendung sprechen und ihn fragen, ob die heiße Phase der Vorbereitung jetzt beginnt oder schon lange läuft.
Ja, wir sind eigentlich schon lange mittendrin, weil wir haben ja auch ein Jahr später anfangen können wegen der Pandemie. Nein, heiß, ich meine, sind auch so Wellenbewegungen wie immer in Projektplanungen, wo es etwas heißer läuft, weil viele Dinge gleichzeitig laufen. Jetzt ist klar, seit Januar ist schon für uns intern etwas Temperaturanstieg, insbesondere auch, weil wir ja schon Teams jetzt an den 10 Standorten vor Ort haben auch. Also das spürt man dann schon, dass da jetzt die Dinge zu drehen beginnen.
Sie haben immer mal wieder in den letzten Monaten auch Ihr Co-Geschäftsführer Markus Stenger ein mangelndes Engagement der Bundesregierung beklagt. Hat sich das jetzt so kurz vor dem Turnier geändert?
Ja, ich glaube, es hat sich schon die Aufmerksamkeit der Bundesregierung gekommen. Ich meine, Herr Scholz hat sich auch zur Euro geäußert und so weiter. Wobei, da muss man immer etwas aufpassen. Es ist ja nicht die große Politik, nach denen wir fragen, sondern mit den Partnern, auf denen wir auf operativer Ebene sprechen. Aber man muss auch korrekterweise sagen, wir arbeiten primär mit den Host Cities, dann mit den Bundesländern und dann, wenn es mehr ums Übergreifende geht, dann mit dem Bund zusammen. Und da hätten wir uns vielleicht etwas mehr Koordinationsleistung erwartet, aber letztlich ist es so, am Schluss bleibt es dann immer beim Veranstalter hängen. Aber ich glaube, jetzt sind wir auf einem sehr guten Niveau. Ich glaube, das hat auch etwas einen Weckruf ausgelöst und die Leute sind jetzt auch wesentlich proaktiver.
War das vielleicht bisher auch so, weil vielleicht so eine Europameisterschaft gerade in der tagesaktuellen Agenda nicht auf Position 1 in der Prioritätenliste der Politik steht?
Ja, das ist richtig, aber das kann ja nicht sein, dass die Europameisterschaft auf der Position 1 ist, wenn Sie sehen, welche Herausforderungen im europäischen Umfeld sind. Dann, was Deutschland alles für Herausforderungen hat, ganz generell. Wir kommen dann hoffentlich auf den Tagespunkt 1, wenn wir dann in München anspielen am 14. Juni.
Sie haben ja schon viele Turniere begleitet, vorbereitet, sind ja Experte über die letzten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte, kann man sagen. Kann man das vergleichen? Wie präsentiert sich denn Deutschland im Vorfeld dieser Europameisterschaft?
Deutschland präsentiert sich eigentlich sehr gut. Also wir sind super zufrieden mit den Vorbereitungen auf Seiten der Host Cities. Ich glaube, alle 10 Städte haben begriffen, dass es eine Investition für sie selber ist, für ihre Bevölkerung, für sich als Image und so weiter. Und die haben auch entsprechend investiert. Also wir hatten noch nie so hohe Budgets bei den Städten, wie sie die Fanzonen und alle Aktivitäten drumherum machen. Das ist vielleicht, soll jetzt nicht als Kritik gemeint sein, aber es ist natürlich, die Host Cities haben in dem Sinne vielleicht etwas besser verstanden, was sie aus dem Turnier rausholen können, als vielleicht auf der Gesamtebene Deutschland. Aber man muss auch immer aufpassen, weil man dann immer mit 2006, das etwas mit Sommermärchen und das schon der Begriff selber Märchen ist ja etwas verklärend. Im Rückblick sieht das immer anders aus, als es auch damals war. Wir sind wirklich sehr zufrieden mit den Anstrengungen und den Vorbereitungen der Host Cities.
Da sind wir bei einem Wort, was dann Englisch immer Legacy heißt. Was ist denn die Legacy, das Erbe dieser Europameisterschaft? Was stellen Sie sich denn vor? Was bleibt übrig für Deutschland und die Gastgeberstädte des Turniers?
Wenn wir es alle gemeinsam gut machen, ist sicher wieder mal einfach das Image aufpolieren. Wir wissen alle, von 2006 hat ja Deutschland so den Grundstein gelegt, auch diese Willkommenskultur, den man den Deutschen vielleicht etwas weniger angesagt hat im Vorfeld. Und das war dann für alle sehr positiv und überraschend. Ich glaube, da können wir nochmals einen drauflegen. Das ist ganz sicher ein Punkt.
Sind Sie sich da sicher, dass das klappt? Das gesellschaftliche Klima in Deutschland ist gerade eher negativ, würde ich es zusammenfassen.
Ja, was heißt negativ? Also ich glaube, wenn das Wetter mitspielt, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und auch wie die deutsche Mannschaft dann performt, das ist noch ein anderer Aspekt. Aber die Leute haben ja Bock drauf, wieder nach draußen zu gehen, zu feiern, zusammenzukommen und so weiter. Ich glaube, das ist unbestritten. Und nachher kommt einfach noch dazu, dass mit dieser Mittellage Deutschlands ist natürlich für alle, wenn Sie die Teams anschauen, die sich qualifiziert haben, die sind alle ringsrum. Sie können praktisch, die Holländer können mit dem Fahrrad kommen.
Oder mit dem Wohnwagen.
Die einzigen, die fliegen müssen, sind eigentlich die von der Insel oder die Portugiesen, wo etwas weiter weg sind. Jetzt die Georgier noch beispielsweise, aber der Rest ist jetzt praktisch fußläufig.
Jetzt haben Sie gesagt, das Wetter und die Leistung der Nationalmannschaft können Sie beides nicht beeinflussen. Was können Sie denn noch beeinflussen daran?
Ja, wir können einfach beeinflussen, dass wir eine perfekte Organisation haben, dass die Mobilität funktioniert, dann, dass sich die Leute ein gutes Gefühl haben im Sinne von Sicherheit und so weiter. Das ist natürlich auch immer individuell für jeden Einzelnen, aber ganz generell, dass man ohne Sorge an die Spiele kommen kann, in die Fanzonen und so weiter, weil man weiß, es ist eigentlich auch in vielen Bereichen und auf allen Ebenen vorgesorgt.
Zur Sicherheit wollte ich Sie eh fragen. Wir hatten rund um Weihnachten eine Drohung, zum Beispiel gegen den Kölner Dom. Frankreich hat die Terrorwarnstufe auf höchste Stufe gestellt. Wir hatten in Russland einen von Islamisten, die sich zumindest dazu bekannt haben, Terroranschlag. Wie groß sind Ihre Sorgenfalten? Gibt es da eine konkrete Gefahr für dieses Turnier?
Nein, konkret gibt es im Moment eigentlich keine. Das ist auch das, was uns die Behörden bestätigen und mitteilen. Wir sind ja auch im engen Austausch. Wurde ja auch kürzlich wieder erwähnt, dass es einfach eine sogenannte abstrakte Gefährdung gibt. Die gibt es aber, glaube ich, grundsätzlich immer bei diesen Großanlässen. Das ist gar nicht wegzudiskutieren, weil einfach die eine hohe Attraktivität haben im Sinne der Publizität, wenn man da was anrichten möchte. Ich denke, was man auch nicht unterschätzen sollte, ist natürlich für all jene, die dann in dem Kontext vielleicht was Böses machen wollen, ist natürlich die Aufmerksamkeit der Behörden, der Polizei, alle, die da involviert sind, ist natürlich extrem hoch. Also es hat es auch eine gewisse absteckende Wirkung. Es war ja auch interessant zu sehen, 2016 in Frankreich hatten wir die Anschläge im November. Und dann ist eigentlich nichts mehr passiert. Und dann ist dann kurz nach der Europameisterschaft, das ist eigentlich so, der Druck weg war und so weiter, ist dann die Geschichte in Nizza passiert. Ich weiß, wir haben viele Maßnahmen getroffen. Wir sind sehr zuversichtlich, wir sind auch vorsichtig. Wir sprechen uns mit allen Partnern ab und von daher habe ich eigentlich keine Bauchschmerzen. Diese Geschichte ist immer irgendwo so schwebend, aber konkret, wie gesagt, liegt nichts vor.
Wir haben ein paar Tage vorher die Europawahl. Wir hatten bei der letzten EM die politischen Debatten um eine Beleuchtung des Münchner Stadions. Da gibt es ja ganz viele Themen, die da bei so einem Turnier sowieso schon aufkommen. Haben Sie da Sorge, dass so ein Turnier auch so eine politische Überfrachtung erfährt?
Ja, das Risiko ist sicherlich immer vorhanden, aber es ist eine Frage, wie man mit den Themen umgeht. Was sicher auch eine Tatsache ist, dass die Menschen oder das Gros der Menschen, denke ich, einfach mal unbeschwert an so einen Anlass gehen will. Aber dass die Politik da nicht stillsteht, das ist ja auch selbsterklärend oder das wird so sein. Es ist natürlich auch immer attraktiv, auf diesen Zug aufzuspringen, das ist ganz klar. Aber wir versuchen auch alles, das nicht zu entpolitisieren, aber einfach das Zusammenkommen, das Feiern, der Sport und so weiter, dass der im Vordergrund steht. Und nachher kann man nach den 30 Tagen Euro dann im Juli, August wieder weiter Politik machen. Die Wahlen stehen ja dann auch an in Deutschland. Also das gibt vielleicht auch vielen etwas noch eine Verschnaufpause, um dann auf der Seite loszulegen.
Sie kennen das ja von anderen Turnieren. Täuscht der Eindruck oder ist die Stimmung hier in Deutschland, die Vorfreude im Land noch gar nicht so spürbar? War das bei den anderen Turnieren auch so oder ist es diesmal besonders wenig?
Nein, es war in Frankreich ähnlich. Ich bin ja Schweizer, also bei damals Österreich-Schweiz. Also vielleicht ist das etwas ein deutschsprachiges Problem, ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite muss ich Ihnen auch sagen, bei mir beginnt die Euphorie, wenn die ersten Teams eintreffen und das ist um den 9., 10. Juni. Da werde ich am Morgen dann beim Zähneputzen die ersten Lächeln haben. Im Moment habe ich eher noch etwas Stirnrunzeln, wenn ich beim Zähneputzen bin am Morgen. Was steht jetzt heute an? Aber nachher, wenn die Teams reinkommen, dann beginnt's.
Sagt EM-Organisator Andreas Max Scheer. Eine ausführliche Version gibt es in der DLF-Audiothek-App. Und apropos Fußball-EM, kommenden Samstag diskutieren wir die politische Kraft des Turniers hier im Deutschlandfunk-Funkhaus bei der Europakonferenz. Anmeldungen sind problemlos möglich unter deutschlandfunk.de/Europakonferenz. Der Spitzname des Rennens ist fast bekannter als der eigentliche Titel, die Hölle des Nordens, Paris-Roubaix. Heute in Rekordzeit mit einem Schnitt von 47,8 km/h auf den 260 Kilometern ist Weltmeister Mathieu van der Poel der Triumphator des Rennens. Und das nach einer Woche voller Debatten, nach vielen Stürzen und zum Teil sehr schweren Verletzungen. Frage an ARD-Reporter Holger Gersker. Welche Rolle hat das heute gespielt?
Nein, es spielte erstaunlicherweise eine untergeordnete Rolle. Das hing damit zusammen, dass das Rennen von sehr, sehr starkem Rückenwind geprägt war. Es gab zwar nach etwa 60 Kilometern wirklich einen kapitalen Sturz, da mussten auch 3-4 Fahrer aufgeben, aber eigentlich war es das schon, denn das Feld wurde so früh auseinandergerissen, dass selbst an diese tückischen Stellen wie im Wald von Arenberg nur Gruppen, die maximal 30 Fahrer umfassten, zusammen angekommen sind. Und das geht dann. Da war die Drängelei wirklich überschaubar. Auch die Schikane, die sie da extra eingebaut hatten, die wäre gar nicht nötig gewesen, weil einfach das Feld schon auseinandergerissen war. Wir sehen natürlich auch immer nur die ersten im Fernsehbild, deswegen muss man noch hinterher mal schauen, was wirklich noch in den hinteren Abteilungen des Feldes passiert ist. Aber es gab schon Auflagen von Paris-Roubaix mit deutlich mehr Unfällen.
Das heißt, die berühmte Hölle des Nordens war gar nicht so sehr Hölle heute.
Sie war Hölle für alle, weil das Tempo eben extrem war. Vergangenen Jahr gab es schon einen neuen Geschwindigkeitsrekord, jetzt wieder. Und das, weil eben diese Rennen komplett anders gefahren werden als früher. Da setzte sich eine Ausreißergruppe ab, die ließ man vielleicht 15 Minuten Vorsprung und dann irgendwann 100 Kilometer von dem Ziel hat das Feld das Tempo erhöht. Jetzt macht eine Mannschaft, nämlich die des späteren Siegers Mathieu van der Poel, schon am Beginn richtig Tempo. Das wurde noch mal schneller gefahren als voriges Jahr, begünstigt also auch durch den Rückenwind. Und das macht es natürlich für alle zur extremen Strapaze, weil es einfach überhaupt keine Ruhe mehr gibt in diesem Rennen, weil immer auf Anschlag gefahren wird.
Ein Wort zum Sieger. 3 Minuten Vorsprung vor allen anderen, viele Kilometer ganz alleine vorne. Was war das für eine Leistung von Mathieu van der Poel? Ich schätze, der Jubel im Hintergrund gehört auch ihm.
Der gehört ihm und das, weil er gerade hier auch noch Fernsehinterviews gibt. Er hat das sehr geschäftsmäßig abgewickelt, hier das gesamte Programm mit Siegerehrung, Hymne und so weiter. So nach dem Motto, ja, habe ich wieder was gewonnen. Also jetzt 3-mal Flandern-Rundfahrt, 2-mal Paris-Roubaix, mal an Sanremo gewonnen. Er ist der Weltmeister, er ist so oft Cross-Weltmeister geworden. Also das ist momentan der beste Radsportler der Welt, aber er hat sich auch wieder in Geschichtsbücher eingetragen. Nicht nur mit dieser schnellsten Zeit, die es je gab, sondern auch mit der längsten erfolgreichen Soloflucht, 60 Kilometer exakt. Das hat es bislang so auch noch nicht gegeben. Und er hat es auch geschafft, im Weltmeistertrikot innerhalb einer Woche Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix zu gewinnen. Auch das sucht seinesgleichen.
Noch ein Wort zu den deutschen Fahrern. Nils Polit auf Rang 4 und John Degenkolb auf Rang 12. Ist das achtbar oder hatten sich beide mehr versprochen?
Ja, letztlich war Nils Polit natürlich enttäuscht. Wenn man Vierter ist, ist man nicht glücklich. Aber er ist vorige Woche Dritter bei der Flandern-Rundfahrt geworden, jetzt Vierter. Er gehört zur absoluten Weltspitze der Experten und an Mathieu van der Poel sollte man ihn nicht messen. Er hatte wirklich Pech, denn sie sprinteten zu dritt um die Plätze 2 und 3. Und wenn man sich aus diesem gesamten Fahrerfeld 2 Namen streichen kann, gegen die man möglichst nicht sprinten will ganz am Ende, dann sind es genau die beiden gewesen, die mit Nils Polit dann hier ins Velodrom einfuhren, nämlich Jasper Philipsen im vergangenen Jahr bei der Tour de France, der beste Sprinter, der Belgier, ist wieder Zweiter geworden, jetzt in Paris-Roubaix, wie im vergangenen Jahr auch. Und Mats Pedersen, der auch einen Massensprint voriges Jahr bei der Tour gewonnen hat, auch ein super Sprinter. Da war natürlich am Ende der 4. Platz irgendwie logisch, aber er hat trotzdem den Kopf gesenkt und zwar sehr enttäuschend. John Degenkolb in seinem fast schon biblischen Alter inzwischen als Sieger von 2015 war Freitag in einem Training hier gestürzt, trug auch ein Pflaster, ist lange mit den Besten mitgefahren, hatte zur Unzeit einen Defekt, das hat viel Kraft gekostet, dass er wieder hingekommen ist und deswegen war er eine Gruppe hinter Nils Polit am Ende als 12., aber auch noch ein starkes Resultat, wie ich finde.
Einschätzung von ARD-Reporter Holger Gersker. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Radsport ist ja eine der Sportarten, wo das Material eine ziemliche Rolle spielen kann. In diesem Jahr beschäftigen wir uns hier im Deutschlandfunk intensiv mit dem Blick in die Zukunft. Wir fragen im Rahmen unserer Denkfabrik, was wäre, wenn? Heute die Frage, was wäre, wenn Material im Sport keine Rolle spielen würde? Christian von Stülpnagel hat Einschätzungen zusammengetragen.
Als Jonas Vingegaard Anfang März im Starthäuschen der Rundfahrt Tirreno Adriatico in Lido di Camaiore steht, ist ihm die Aufmerksamkeit der Radsportwelt sicher. Und das nicht nur, weil es die erste Rundfahrt des Jahres für den aktuellen Tour de France-Sieger ist, sondern auch, weil er auf dem Kopf einen ganz besonderen Helm trägt. Mit einem Radhelm hat das wenig zu tun. Von vorn sieht er aus wie ein unförmiger Pilz, von der Seite wie ein in die Länge gezogener Ritterhelm mit großem Visier aus Glas. Er bedeckt fast den gesamten Kopf, nur Mund und Kinn sind noch zu sehen. Alles für die Aerodynamik. Im Internet wird der Helm schnell zur Lachnummer.
I call it the shark helmet.
Please step in to ban ugliness.
Beste Kostümdesign wie Krieg der Sterne 1978.
Toni Martin, Ex-Profi und vierfacher Weltmeister im Einzelzeitfahren, ist da etwas pragmatischer.
Aus optischen Gründen hätte ich wahrscheinlich gerne verzichtet, aber ja, ich denke mal, aus Performance-Gründen hätte ich sie sicherlich gerne gehabt, denn ich kenne jetzt keine Zahlen, aber wenn Wismar Dieselbike diese Helme fährt, dann werden sie ganz sicher sehr, sehr schnell sein.
Das Team hat die Helme eigens im Windkanal testen lassen. Ein paar Sekunden schneller sollen sie auf 10 Kilometer sein. Im Radsport kann das über den Sieg entscheiden.
Gerade beim Zeitfahren, da zählt ja am Ende wirklich jede zehnte Sekunde. Und klar wird dann rübergeguckt und vielleicht auch mit einem neidischen Auge. Das ist natürlich auch irgendwo immer ein Aspekt des Sports und ich denke auch ein sehr, sehr spannender Aspekt des Sports, weil man natürlich auch immer noch neben der sportlichen Leistung auch noch andere Aspekte hat.
So bestimmt nicht nur die sportliche Leistung über Sieg und Niederlage, sondern der Wettkampf wird auch zur Materialschlacht. Für Marcel Reinhold widerspricht das aber einem Kerngedanken des Sports, der Fairness.
Wenn man Fairness definiert als Chancengleichheit, dann sollte man die materiellen Bedingungen möglichst konstant halten für alle.
Der Sportwissenschaftler an der Arctic University of Norway in Alta beschäftigt sich in seiner Forschung vor allem mit den soziokulturellen Aspekten des Sports.
Wenn sich Menschen ein 100-Meter-Rennen anschauen, dann wollen sie wissen, wer der Schnellste ist. Und sie wollen eigentlich weniger wissen, wer das beste Material hat.
Nur ohne Topmaterial geht im Leistungssport nichts mehr. Selbst Laufen und Sprinten wurden in den vergangenen Jahren durch neue Technologien wie Carbon in den Schuhsohlen quasi revolutioniert. Allein im vergangenen Jahr wurden 5 Laufweltrekorde in verschiedenen Disziplinen gebrochen, darunter der Marathon bei den Frauen und bei den Männern. Zu Beginn der Carbon-Schuh-Ära haben Athleten, die bei anderen Marken unter Vertrag standen, sogar ihre eigenen Schuhe übermalt, um die sogenannten Wunderschuhe von Nike tragen zu können und damit einen angeblichen Nachteil auszugleichen. Ist das der Weg zur Fairness?
Man schafft das eigentlich nur über Regeln,
sagt Sportwissenschaftler Reinhold.
Die Leichtathletik hat es auch zumindest in Ansätzen schon gemacht, dass bestimmtes Material, das möglicherweise sehr teuer ist oder nicht allen zugänglich ist, ganz systematisch ausschließt.
So darf die Sohle von Schuhen zum Beispiel maximal 40 mm dick sein.
Ich finde es einfach schade, dass jeglichen Invest ins Material immer gleich ein Riegel vorgeschoben wird.
Sagt hingegen Toni Martin. Denn auch im Radsport wird darüber diskutiert, ob der neue Helm von Fisma Leasebike verboten werden sollte.
Und es ist auch schade, wenn der jetzt auf einmal wieder so im Regal irgendwo verschwindet und nie wieder gesehen wird. Also insofern tötet es natürlich auch irgendwo die Motivation der Teams und der Hersteller, sich weiterzuentwickeln. Und deswegen ist es aus meiner Sicht der komplett falsche Ansatz, diese Neuerung wieder zu verbieten.
Ein Sport, bei dem die Technik offensichtlich im Vordergrund steht, ist die Formel 1. Die schwächeren Teams haben hier kaum Siegchancen. Selbst Weltmeister Max Verstappen könnte in einem der schwächeren Autos wohl kaum gewinnen. In unterklassigen Rennserien wird auf Einheitsmaterial gesetzt, um materielle Unterschiede zumindest etwas auszugleichen. Für Stefan Voll, Leiter des Sportzentrums der Universität Bamberg, ein möglicher Weg.
Sonst gäbe es eine ungebremste Weiterentwicklung und der Faktor Athlet würde immer mehr in den Hintergrund treten. Und ich glaube, dann wird es gefährlich, weil dann der Sport eben seine Identität und seine Anschlussfähigkeit verlieren würde.
Einheitliches Material berge aber auch Risiken, etwa für Sponsoren.
Ja, wenn dann die Marke gar nicht mehr so sehr in den Vordergrund rückt, wo dann auch die technischen Möglichkeiten, wie sich dann ein Sponsor dann präsentieren kann, nicht mehr in dem Maße dann gegeben sind, ne, dann wird es natürlich auch problematisch.
Und auch einige Fans wollten Innovationen sehen. Immer neue, spektakulärere Rekorde.
Moralische Überlegungen werden in der Richtung nicht sozusagen gestellt, ja, was für den Menschen gut oder schlecht ist oder was gerecht oder ungerecht ist, sondern zunächst einmal wird der Markt entscheiden, in welche Richtung da der Sport sich ganz stark entwickeln wird. Ne?
Außerdem ist die Frage, wo beginnt Technik, wo hört sie auf? Bei einer leistungsunterstützenden Ernährung? Bei optimalen Trainingsbedingungen?
Man bekommt den ökonomischen Aspekt nicht gänzlich ausradiert,
sagt deshalb auch Marcel Reinhold. Für ihn ist es an den Weltverbänden, einheitliche Regeln zu schaffen, sodass das Material bei der sportlichen Leistung eine möglichst kleine Rolle spielt.
Ich glaube, dass Sportverbände gut daran tun, diese ökonomischen Ungleichheiten zu berücksichtigen und viel dafür zu tun, um sie möglichst gleich zu halten im Sinne eines fairen Sports.
Es könnte so schön sein, wenn Material im Sport keine Rolle spielt, der Beitrag von Christian von Stülpnagel. Material ist in der Formel 1 natürlich auch großes Thema. Dort zieht Dominator Max Verstappen weiter einsam seine Kreise an der Spitze. Achim Scheu über den nächsten Sieg in Japan heute.
Das war ein sehr angenehmes Rennen, bilanzierte der Niederländer im Anschluss lächelnd nach dem dritten Doppelerfolg von Red Bull in diesem Jahr. Zwei Wochen nach seinem Ausfall in Australien fuhr Verstappen in Suzuka einmal mehr in seiner eigenen Liga und zeigte sich weiter unbeeindruckt von teaminternen Machtkämpfen sowie Wechselgerüchten um seine Person. Teamkollege Sergio Perez wurde vor über 100.000 Zuschauern Zweiter vor den beiden Ferrari von Melbourne-Gewinner Carlos Sainz und Charles Leclerc. Enttäuschend die beiden Mercedes auf den Rängen 7 und 9. Nach zuvor zwei Fahrten in die Punkteränge ging Nico Hülkenberg erstmals wieder leer aus. Der einzige deutsche Fahrer steuerte seinen Haas auf Platz 11. Weiter geht's mit der Formel 1 in zwei Wochen in China.
Rund 750 Kilogramm wiegt so ein Formel 1 Bolide. Knapp eine Tonne, also 250 Kilo mehr, wenn alle Mann an Bord sind, ein Ruderachter. Am Donnerstag wurde in Dortmund der Deutschlandachter für diese Olympiasaison vorgestellt und Bundestrainerin Sabine Tschäge beklagte dabei vor allem behindernde Strukturen im deutschen Spitzensport.
Wir sind natürlich in starren Strukturen verhaftet, die wir kaum geändert kriegen, wo auch Sachen, die wir uns gerade im Trainerbereich halt wünschen würden, nicht ändern können, weil die Strukturen das überhaupt nicht hergeben. Das hat jetzt nichts mit Rudern zu tun. Die ganze Organisation, wie der deutsche olympische Sport aufgebaut ist, momentan steckt. Wir versuchen, eine Institution nach der nächsten zu installieren. Erst war es BOTAS, jetzt soll es die Sportagentur richten. Aber die eigentlich entscheidenden Fragen stellen wir halt eben nicht. Wir verwalten den Sport inzwischen, das funktioniert so nicht.
Ruder-Bundestrainerin Sabine Tschäge über die Probleme im deutschen Sport. Ein Auszug aus unserem Sportgespräch mit ihr und dem neuen alten Schlagmann Hannes Ozig. Entweder jetzt schon online oder dann ab 23.30 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Wir kommen jetzt in die Fußball-Bundesliga in Sport am Sonntag. Rang 7 könnte, dürfte reichen in dieser Saison, um noch nach Europa kommen zu können. Am Nachmittag gab es ein direktes Duell um diesen Platz und das hat Hoffenheim 3:1 gegen Augsburg für sich entschieden. Stefan Kerstold.
1899 Hoffenheim kann zu Hause doch noch gewinnen. Für den FC Augsburg endet eine Serie von 6 Spielen ohne Niederlage. Besonders im ersten Durchgang war vom FCA wenig bis gar nichts zu sehen. Folgerichtig die beiden Treffer von Weghorst und Grammaric zum 2:0 Pausenstand für die TSG. Neue Hoffnung gab es dann nach einer Stunde, als Augsburgs Kapitän Demirovic mit seinem 15. Saisontreffer den Anschluss schaffte. Doch der eingewechselte Bebu sorgte in der Schlussminute aus spitzem Winkel für den 3:1 Endstand. Beide Teams dürfen mit jetzt jeweils 36 Punkten nach wie vor vom internationalen Geschäft träumen.
Das zweite Sonntagsspiel war eines aus dem erweiterten Tabellenkeller, das Ergebnis aber dasselbe, 3:1. Mönchengladbach dreht das Spiel in Wolfsburg und dürfte damit mindestens etwas aufatmen dürfen. Jörg Tegelhütter.
Das war ein ganz wichtiger Sieg für Borussia Mönchengladbach. Im Duell der Tabellennachbarn gewinnt die Borussia beim VfL Wolfsburg am Ende verdient mit 3:1 und dreht dabei das Spiel komplett. Wolfsburg hatte den besseren Start, ging früh in Führung. Baku traf in der 7. Minute aus 16 Metern zum 1:0. Danach ließ Wolfsburg aber die Zügel schleifen, investierte nicht genug in die Offensive. Gladbach kam nach der Pause dann eindrucksvoll zurück. Erst Itakuras Distanzschuss abgefälscht zum 1:1. Dann Gubu nach toller Vorarbeit von Honorar zum 2:1 für Borussia Mönchengladbach. Und der eingewechselte Reitz macht in der 88. Minute mit einem Schuss aus 16 Metern dann alles klar. Und Borussia Mönchengladbach gewinnt in Wolfsburg 3:1.
Ganz oben an der Spitze ist das Rennen entschieden. Das kann man wahrscheinlich jetzt sagen. 6 Spieltage vor Schluss hat Bayer Leverkusen 16 Punkte Vorsprung. Ein Sieg nächste Woche zu Hause gegen Bremen. Und der erste Meistertitel für Bayer ist perfekt. Vater des Erfolgs ist Trainer Xabi Alonso. Mit Oliver Fritsch von Zeit Online habe ich vor der Sendung über ihn und über Leverkusen gesprochen und gefragt, wenn ich das vor der Saison gesagt hätte, Leverkusen hat 16 Punkte Vorsprung, was hätten Sie dann gesagt?
Ich hätte 14 getippt, aber Rückstand. Also es war zu erkennen, dass Xabi Alonso mit Leverkusen sich auf den Weg macht, dass das jetzt aber so endet und dass er quasi alle in den Sack steckt und vielleicht sogar 3 Titel holt. Ja, 2 stehen ja praktisch schon fest, kann man sagen. Nee,
das Friedhelm Funkel wird das nicht gefallen. Wie viel geht denn auf eine offenbar ja perfekt zusammengestellte Mannschaft zurück und wie viel auf Xabi Alonso als Trainer?
Also der Großteil, den würde ich Xabi Alonso zuschreiben. Natürlich haben auch die Transfers gesessen und die Stimmen vom Charakter, die Chemie stimmt in der Mannschaft. Aber das sind allesamt Fußballer, die vorher eigentlich noch nichts gewonnen haben. Vom Kader ist das ein guter Bundesliga-Durchschnitt. Florian Wirtz ist die Ausnahme, ist aber auch noch ein relativ junger Spieler. Also mit dieser Mannschaft das Double zu holen, das ist eigentlich eine Sensation, die vor allen Dingen auf den Trainer zurückzuführen ist. Lob dafür.
Sind Ex-Profis die besseren Trainer, weil sie wissen, was passiert, oder was macht er so gut?
So generell kann man das nicht sagen, aber ich denke, er hat einen riesigen Vorteil dadurch, dass er auf dem Platz eine Weltkarriere hingelegt hat, mit Spanien Weltmeister, mit Liverpool die Champions League gewonnen, und er war ein Stratege schon auf dem Feld. Und hier führt er vor, dass Fußballer einfach einen großen Vorsprung haben, wenn sie dann Trainer werden. Ich weiß, es sind auch schon viele aktive Fußballer als Trainer gescheitert. Und dennoch lässt sich diese Primärerfahrung, dieses intrinsische Wissen, das man sich auf dem Platz aneignet, nicht so ohne weiteres ersetzen, wenn man Trainer werden will. Und das zeigt er, das führt Alonso gerade vor, insbesondere dann, wenn es um Spitzenfußball geht, wenn es um Titel geht, wenn es darum geht, die Bayern hinter sich zu lassen. Da sind ja viele schon vor ihm gescheitert. Auch die Trainermode in Deutschland, ja, die Laptop-Trainer, die Studenten, wie sie Mehmet Scholl genannt hat, die hatten die Schale noch nicht in der Hand. Aber er wird sie bald hochhalten.
Aber dennoch geht er ja sehr strukturiert, sehr organisiert an die Sache. So weit weg ist er ja von dem, ist ja fast schon Schimpfwort, Laptop-Trainer gar nicht.
Das stimmt. Und da zeigt er auch zugleich, was er den ehemaligen Fußballern, die wahrscheinlich aus Deutschland sich da versucht haben, im Traineramt voraus hat. Denn er hat Lehrjahre absolviert. Er war insgesamt 4 Jahre bei der zweiten Mannschaft oder der Jugendmannschaften von Real Madrid und San Sebastian. Und das ist eine kluge Planung, weil dort kann man erstmal seinen eigenen Stil entwickeln. Dort kann man mal Fehler machen, ohne dass man gleich in der Boulevardpresse steht. Und selbst so ein Star wie er muss erstmal ein Trainer werden, weil es ist dann doch ein neuer Beruf. Man muss sich weiterentwickeln. Daran scheitern doch auch viele andere Fußballer, die dann glauben, nur weil sie mal eine Ecke am Betzenberg geschossen haben, können sie dann auch ein Star-Trainer werden. Mir fällt ein Beispiel ein, Markus Babbel, sicherlich ein talentierter Trainer, wäre mit Stuttgart mal fast Meister geworden, aber ist dann doch stehen geblieben und ist zu früh auch auf hohem Level eingestiegen. Ist schon ein paar Jahre her, ich weiß, aber es ist beispielgebend. Ich könnte auch Frank Lampard aus England nehmen, toller Fußballer, aber dann gleich zu Chelsea, das war mindestens ein Schritt zu viel.
War das also abzusehen, dass Xabi Alonso jetzt so erfolgreich sein würde?
Ja, einer hat es vorausgesehen. Philipp Lahm, mit dem ich die Kolumnen schreibe, der hat quasi zu Beginn von Xabi Alonsos Zeit den Hype vorweggenommen und gesagt, das wird bestimmt ein großer Trainer, er macht alles richtig. Und Lahm hat auch nochmal betont, dass er als Spieler lieber Fußballer, Ex-Fußballer als Trainer hatte, weil die einen Instinkt haben, weil die natürliche Hierarchien erkennen und auch einfach Fußballer besser einschätzen können und ihr Potenzial. Damals hat Alonso ist eingestiegen, da war Leverkusen 17. Und jetzt haben sie 16 Punkte Vorsprung. Bayern München, vielleicht wären es am Ende 20. Also der wurde da voll bestätigt. Ich weiß noch, der hat damals für diese Kolumne, die kam nicht bei allen gut an. Wir haben gesagt, ja, es gibt genügend Beispiele, wo Fußballer als Trainer gescheitert sind. Aber hier führt Alonso gerade vor, was in Deutschland bei der Trainerwahl seit vielen Jahren falsch läuft. Und ich glaube, die Bundesliga sollte da sich nicht blind und taub stellen, sondern gucken, was man daraus lernen kann, aus diesem riesigen Erfolg von Bayer Leverkusen.
Funktioniert er denn auch bei Leverkusen nur oder dann auch bei anderen Clubs? Er ist ja zum Beispiel auch in München gehandelt worden.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Xabi Alonso ein Herausforderer von Pep Guardiola sein wird und von Carlo Ancelotti, wenn der noch dann im Amt sein sollte. Also noch ist er nicht so weit. Ich finde, es ist auch sehr klug von Alonso, nochmal in Leverkusen zu bleiben. Er hätte ja wirklich andere Optionen gehabt, aber die Angebote werden auch in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren noch kommen. Und dem ist da alles zuzutrauen. Aber noch macht auch er Fehler.
Jetzt fallen in München dadurch andere Namen, zum Beispiel Brightons Trainer De Zerbi oder auch Ralf Rangnick, der ja gerade in Österreich an der Linie steht, wird gehandelt. Wie groß ist denn, Sie haben gerade schon gesagt, die Bundesliga hat viele Fehler gemacht, wie groß ist denn das Dilemma der Trainersituation in der Bundesliga?
Also Deutschland hat ein Trainerproblem, denn ich kann auch mal fragen, wo ist der deutsche Alonso? Ja, der ehemalige Nationalspieler, der dann zum Trainer wird, der das Handwerk dann mal neu lernt, der sich eine Theorie zu eigen macht.
Miroslav Klose hat es versucht.
Miroslav Klose hat es versucht. Vielleicht sind Stürmer nicht immer die Besten da in der Hinsicht. Das sind dann doch eher Mittelfeldspieler, die performen. Ich denke auch an Didier Deschamps oder Roberto Mancini, auch Europameister mit Italien. Das sind die schönen Köpfe. Zinedine Zidane, das ist nur ein Spezialfall, der von sich selbst sagt, dass er von Taktik nichts versteht. Also ich gucke mit einem Auge auf Ilkay Gündoğan, der schon mal so ein bisschen was angedeutet hat, dass er Trainer werden könnte. Ja, spielt dann noch, ne? Also bis der soweit ist, wird es noch ein paar Jahre dauern, wenn er es überhaupt macht. Aber man hätte vielleicht auch von Sami Khedira erwartet, dass er sowas ergreift. Aber das tut er nicht. Also ich fordere die Ex-Fußballer auf, quasi Trainer zu werden, aber halt das auch nicht zu leicht zu nehmen, sondern es ist auch ein schwerer Job. Das geht nicht von selbst.
Sagt Oliver Fritsch von Zeit Online hier im Deutschlandfunk zur besonderen Leistung von Xabi Alonso. Wir schauen in die zweite Liga. Da hat Düsseldorf im Aufstiegsrennen einen weiteren Sieg geholt. Das 2:0 gegen Eintracht Braunschweig hat Marc Eschweiler gesehen.
Mit ein wenig Startschwierigkeiten hat Fortuna Düsseldorf am Ende einen verdienten und souveränen Sieg eingefahren. Beim 2:0 gegen Braunschweig hatte die Fortuna in der Anfangsphase defensiv ein paar Probleme, aber Torwart Kastenmeier parierte zweimal glänzend und verhinderte einen Rückstand. Ab Mitte der ersten Hälfte dominierte Düsseldorf dann die Partie und ging kurz vor der Pause durch eine Direktabnahme von Klaus in Führung. Kurz nach dem Wechsel legte Top-Torjäger Zollis per Elfmeter das 2:0 nach. In der Schlussphase lenkte erneut Torwart Kastenmeier einen Schuss der Braunschweiger an den Pfosten und verhinderte so, dass es noch einmal spannend wird.
Für Schalke hätte es heute ein kleiner Befreiungsschlag im Abstiegskampf werden können. Sie merken am Konjunktiv, daraus wurde in dieser Form nichts. Es war aber am Ende knapp. 1:1 in Hannover, Christopher Klein.
Es war ein verhaltenes Klatschen und Winken ins Publikum von den Hannoveranern nach dem Abpfiff. Denn dieser eine Punkt gegen Schalke ist ein Rückschlag im Duell mit Düsseldorf und dem HSV im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz. Die 96er fanden schwer in die Partie und gerieten verdient nach einer guten Viertelstunde in Rückstand. Schalkes 17-jähriger Assan Ouedraogo schloss ein tolles Solo zum 0:1 ab. Von Hannover war offensiv lange Zeit kaum etwas zu sehen. Und für den Ausgleich war auch Schalker Hilfe nötig. Als Cedric Teuchert in der 81. Minute auf dem Weg in den 16er war, spitzelte ihm Paul Seguin den Ball vom Fuß ins eigene Tor zum 1:1 Ausgleich. In der Tabelle bleibt Hannover Fünfter mit jetzt 5 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz.
Außerdem gewann heute Schlusslicht Osnabrück 2:0 gegen Greuther Fürth. 2021 und 2022, da waren die Eisbären Berlin deutscher Eishockeymeister. Letztes Jahr verpassten sie dann die Playoffs als Elfter der Tabelle. Jetzt sind sie zurück in der Erfolgsspur, haben die ersten 3 Halbfinalspiele schon gewonnen und hatten heute den ersten Matchball um den Finaleinzug beim Auswärtsspiel in Straubing. Den ließen sie dann aber aus, Christian Riedl.
Die Eisbären müssen nachsitzen. 2:3 verlieren sie das vierte Spiel, obwohl sie, großartig unterstützt von vielen lauten Fans im ausverkauften Straubinger Pulverturm, speziell im zweiten Drittel die bessere Mannschaft waren. Aber sie scheitern immer wieder am überragenden Straubinger Keeper Miska. Der ist es auch, der in der 50. Minute einen Alleingang von Zach Boyczak bremst und statt dem 2:2 fällt im direkten Gegenzug das 3:1 für Straubing. Mehr als der Anschlusstreffer springt für die Eisbären aber nicht mehr heraus, noch dazu, weil sie sich in der Schlussphase mit einer Strafzeit schwächen. Trotzdem, am kommenden Mittwoch haben die Eisbären die nächste Chance, ins DEL-Finale einzuziehen.
Und am Dienstag bereits hat Bremerhaven einen Matchball zu Hause gegen München, denn heute gewann Bremerhaven 3:2 auswärts in München und führt jetzt in der Best-of-Seven-Serie auch 3:1, braucht also nur noch einen Erfolg für den Finaleinzug. Wir kommen jetzt in die Handball-Bundesliga. Da hat der SC Magdeburg im Fernduell um die deutsche Meisterschaft einen Pflichtsieg zu Hause gegen Stuttgart geholt. Jens Lampe.
Der SC Magdeburg kam gut in diese Partie, führte schon nach 17 Minuten deutlich 12:7. Aber dann nahm Trainer Bennett Wiegert viele Wechsel in seinem Rückraum und in der Abwehr vor. Und die Stuttgarter, die nutzten diese leichten Abstimmungsprobleme der Magdeburger, kamen Tor um Tor heran, verkürzten bis zur Halbzeit auf 19:18. Nur ein Tor Vorsprung für die Elbe steht dann nach dem Wechsel. Der SC Magdeburg energischer, konsequenter Mitte der zweiten Halbzeit. Der entscheidende Zwischensport von 26:24 in der 41. auf 36:28, also auf einen 8-Tore-Vorsprung, 9 Minuten vor dem Ende, das war die Vorentscheidung. Am Ende zauberten die Elbestädter und siegten hoch 40:31 gegen tapfer kämpfende Stuttgarter, die aber am Ende dem breiten Kader des SC Magdeburg Tribut zollen mussten.
Außerdem gewinnt heute Wetzlar 30-27 gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Leipzig schlägt Lemgo-Lippe 29-28 und der Bergische HC unterliegt Eisenach mit 27-30. Und wir gehen noch eine Mannschaftssportart weiter, sozusagen vom Handball kommen wir zum Basketball. Dort hatte Alba Berlin heute Ludwigsburg zu Gast und kommt am Ende mit einem 100-91 Heimsieg über die Linie. Nikolaus Hillmann.
8 Spieler fehlten, doch das merkte man den Albatrossen nicht an. 40 Minuten lang spielten sie trotz kleiner Rotation mit hoher Intensität, beherrschten die Körbe beim Rebound und attackierten immer wieder direkt das gegnerische Brett. Und das alles mit hohem Tempo. Damit erarbeitete sich Alba zur Pause schon einen Vorsprung von 11 Punkten und behielt Ludwigsburg bis ins letzte Viertel unter Kontrolle. Dank vieler Distanzwürfe kamen die Gäste kurz vor Schluss noch einmal bis auf 5 Punkte heran. Doch Alba fand immer eine Antwort und gewann verdient mit 100-91. Vor allem dank einer sehr guten Teamleistung.
Außerdem mit diesen Ergebnissen: Der FC Bayern gewinnt gegen Braunschweig 91-61 und Göttingen unterliegt Würzburg 67-75. Mit ChatGPT ist künstliche Intelligenz inzwischen für jeden zugänglich und im Prinzip überall einsetzbar geworden. Wie zufriedenstellend die Ergebnisse sind, das steht da nochmal auf einem anderen Blatt. Aber der Gedanke, dass KI-Technologie dort unterstützen kann, wo Menschen an die Grenzen stoßen, der ist natürlich weiterhin verlockend. Erste Ideen sind jetzt auch im Anti-Doping-Kampf angekommen, der ja immer und immer wieder an menschliche Grenzen stößt. Wie genau diese Pläne aussehen, das berichtet jetzt Sabine Lerche.
In the past year, have you personally used a prohibited doping substance? Have you ever seen a bus?
So oder so ähnlich könnte sich der Telefonfragebogen anhören, der dem kanadischen Juristen Richard McLaren und seinem Team vorschwebt, um damit die Dopingfahndung effizienter zu machen. Die Idee: Athleten und Athletinnen erhalten einen Telefonanruf von einem KI-Tool. Der Anruf dauert wenige Minuten und währenddessen beantworten die Athleten eine Reihe an Fragen. Fragen mit Doping-Kontext und banale Fragen wie: Haben Sie schon mal einen Bus gesehen?
In der Stimme, das ist aus der Humanwissenschaft bekannt, finden sich Risikohinweise. Aus denen lässt sich dann ein Risikolevel ablesen, je nachdem, wie die Frage beantwortet wurde.
Erklärt McLarens Kollege Martin Dubby bei der internationalen Sportkonferenz Play the Game im Februar. Zweifel an einer solchen Methode gibt es. Die Rechtspsychologin Christina Suchotzki von der Universität Marburg glaubt nicht an die Tauglichkeit solcher Methoden.
Weil wir aus der Lügenforschung generell wissen, dass es keine so simplen Anzeichen für Lügen gibt. Also es gibt keine Verhaltensweisen und auch keine verbalen und nonverbalen, und da sind wir ja so ein bisschen bei der Stimme, Anzeichen, die darauf hinweisen, mit großer Sicherheit, ob eine Person lügt oder nicht.
Suchotzki kennt Ansätze wie diese Mischung aus banalen und relevanten Fragen aus der Lügendetektion. Man erhofft sich dort, dass die riskanten Fragen Emotionen, Angst oder Nervosität auslösen und dass das dann in der Stimme zu hören ist. Allerdings funktioniert die Methode nicht.
Da weiß man einfach schon sehr, sehr lange, und das ist bekannt als der sogenannte Othello-Effekt, dass es keinen Grund gibt, davon auszugehen, dass in einer Situation, wo ich irgendwas verdächtig werde, nicht auch jemand, der nicht lügt, bestimmte Emotionen zeigen könnte und andersrum jemand, der lügt, vielleicht keine zeigt.
Es ist nicht vorhersehbar, wie sich die einzelne Person in der Fragesituation verhält. Ein sauberer Athlet ist dann vielleicht nervöser als ein Gedopter. Es gehe aber gar nicht ums Lügen selbst, erklärt Forscher Martin Dubby.
Es ist kein Lügendetektor. Es ist vielmehr eine Risikobewertung. Wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Athlet gedopt hat?
Mit Hilfe der KI wolle man die Athleten in unterschiedliche Risikogruppen einteilen. Kein Risiko, mittleres oder hohes Risiko. Es geht nicht um das direkte Entlarven als Dopingsünder, so Dubby.
Das ist eher wie beim Flughafen, wenn man dort durch die Sicherheitskontrollen geht. Wenn man dann durchgeht und der Scanner piept, heißt das, dass man ein Terrorist ist? Nein, es heißt, dass die Security da nochmal genauer drauf schaut, was der Auslöser ist.
Das KI-Tool wäre also wie eine Assistenz, eine Art Vorauswahlsystem. Man könne im nächsten Schritt gezielt Athleten und Athletinnen mit mittlerem oder hohem Risiko auf Doping testen. Das spare Kosten und limitierte Testressourcen und könne die Effizienz der Dopingkontrollen insgesamt verbessern. Laut McLaren beträgt die Aufdeckungsrate durch Dopingkontrollen weniger als 1%. Zugleich werden aber Gelder im dreistelligen Millionenbereich investiert. McLaren glaubt, dass die Athleten auch bei Telefonanrufen freiwillig mitmachen würden. Als Top-AthletInnen seien sie dazu aber auch in gewisser Weise verpflichtet.
Wenn man in Sportwettkämpfen antreten möchte, dann muss man auch bereit sein, Informationen bereitzustellen und bei Überprüfungen zu kooperieren. Und dazu kann eben auch gehören, das eigene Handy oder andere elektronische Geräte bereitzustellen, die potenziell aufdeckende Informationen haben, welche mittels Downloads analysiert werden.
Das Problem, was ich sehe, ist, dass es gibt viele Ideen, sehr viele Ideen. Ich glaube auch viele gute Ideen, auf die wir aufbauen können. Die Idee von Richard McLaren ist sicherlich auch eine davon, um sie einfach mal auf den Tisch zu bringen und zu überlegen, wo kann die Reise eigentlich hingehen.
Ordnet Eva Bundhoff ein, Vorstandsmitglied bei der NADA, der deutschen Anti-Doping-Agentur.
Aber uns fehlen, glaube ich, da zum einen diejenigen, die es hinterher umsetzen und die das dann Ganze auch mathematisch umsetzen.
Offene Fragen sind zum Beispiel, was gibt es für Datenschutzauflagen? Wie arbeitet die KI? Wer hat ihren Algorithmus programmiert? McLaren und sein Team verweisen auf Tools aus Großbritannien. Dort nutzen Beamte den Einsatz von KI bei Entscheidungen im Bereich Sozialhilfe und Einwanderung, zum Teil mit heftiger Kritik und mit Diskriminierungsvorwürfen verbunden. Gerade ein mögliches Bias bei der KI sieht auch Forscherin Christina Suchotzki problematisch. Und die Technologie könne auch nicht, was die Forschung bisher nicht geschafft hat, eine eindeutige Lügenantwort identifizieren.
Sabine Lerche über den möglichen Einsatz von KI im Anti-Doping-Kampf und jetzt von der künstlichen Intelligenz zur menschlichen Intelligenz. Überleitung ein bisschen mit dem Holzhammer, denn wir wollen noch über Schach sprechen und live nach Kanada schalten. Vor wenigen Tagen hat das Kandidatenturnier für die Schachweltmeisterschaft begonnen. Das heißt, 8 Spieler, jeder gegen jeden, ermitteln, wer Ende des Jahres gegen Titelverteidiger Ding Liren antreten darf. Zum ersten Mal suchen zeitgleich und am gleichen Ort auch die Frauen die Herausforderung für Zhu Wenjun. Und hochpolitisch ist das Ganze auch immer, wie man das vom Schach kennt. Vor Ort sortiert das alles Ulrich Stock, Schachexperte von der Zeit. Guten Tag nach Toronto.
Ja, guten Tag nach Köln.
Schach erlebt ja nicht zuletzt seit der Pandemie so einen kleinen Boom. Merkt man das jetzt auch in Toronto an diesem neuen Turnierformat?
An dem neuen Turnierformat, das Turnierformat ist ja nicht neu, sondern das Kandidatenturnier ist...
Dass beide gleichzeitig stattfinden.
Ach so, dass beide gleichzeitig stattfinden. Ja, also es ist immer so, wenn so ein großes Turnier stattfindet, dass Fans kommen. Es gibt eine Fanzone im Keller des Gebäudes, die ist also mit bestimmt 100 Leuten, sind da, spielen Schach. Es sind Großmeister da, die sie betreuen. Es stehen Fans vorm Haus, um Autogramme an, wenn die Spieler und Spielerinnen kommen oder wenn sie gehen. Es werden Selfies gemacht. Also da ist eine richtige Stimmung.
Das ist zum ersten Mal eine gleichzeitige Austragung, ein gleichzeitiges Suchen nach Herausforderer und Herausforderin ist. Ist das sozusagen auch ein Tribut an neue Zeiten oder macht es das Turnier einfach nur größer für die Vermarktung?
Ja, man muss dazu sagen, beim Schach ist es ein bisschen anders als in anderen Sportarten. Es gibt nicht sozusagen eine Weltmeisterschaft der Herren und eine Weltmeisterschaft der Frauen oder der Damen, sondern das eigentliche Kandidatenturnier ist offen. Also beim Schach kann jeder mitspielen. Und es hat sich aber herausgestellt über viele Jahre, dass die Frauen in diesem offenen Wettbewerb mit den Männern nicht mithalten können. Und deswegen hat man einen eigenen Frauenwettbewerb zusätzlich geschaffen. Und das lief bislang immer getrennt. Und dieses Mal läuft es halt zusammen am selben Ort. Und die Frage ist jetzt, ob die Frauen dadurch... ob man das aufwertet dadurch oder ob es eher ein bisschen untergeht, weil die Hauptaufmerksamkeit natürlich auf dem offenen Turnier liegt.
Was sind Ihre ersten Eindrücke?
Das ist schwer zu sagen, weil ich ja direkt im Geschehen hier drin bin und weiß nicht, wie es draußen ankommt. Aber es ist natürlich dadurch, dass jetzt nicht 8 Kandidaten nur da sind, sondern auch noch 8 Kandidatinnen, und der ganze Anhang dazu und die Presse ist natürlich mehr los, als es sonst der Fall war.
Sprechen wir mal über das, was jetzt in den ersten Runden passiert ist. Fangen wir mal mit dem offenen Turnier an. Da sind die Namen, an die man möglicherweise in der breiten Öffentlichkeit auch denkt, Fabiano Caruana und Jan Nepomniachtchi. Das sind die beiden Vize-Weltmeister, die schon mal waren. Sind das die beiden Favoriten auch auf die Teilnahme an der WM?
Vor dem Turnier galten die beiden als Favoriten und es gab noch einen dritten Favoriten, das ist Hikaru Nakamura. Das ist einer der bekanntesten Schachspieler überhaupt. Er hat auf YouTube mehrere Millionen Follower, die seine Videos angucken und der sich heute eigentlich mehr als Streamer versteht, denn als Großmeister, der an Turnieren teilnimmt. Und es ist durchaus möglich, aufgrund seiner Spielstärke, dass er dieses Turnier gewinnt.
Und wie zeigt sich das nach den ersten drei Runden? Ist einer von den dreien schon in einer ganz guten Position oder kann man das noch gar nicht sagen?
Also was den Nakamura angeht, der ist nach den ersten drei Runden jetzt gerade letzter. Das heißt aber noch nicht viel. Das Turnier geht ja über 14 Runden. Es liegen vorne Caruana, Nepomniachtchi und der 17-jährige Inder Gukesh. Es nehmen erstmals bei diesem Turnier drei Inder teil von 8 Teilnehmern. Zwei davon sind 17 und 18, der andere ist 29. Da zeigt sich eine Zeitenwende.
Dann lassen Sie uns noch auf das andere Turnier gucken. Das bei den Frauen, gibt es da auch schon erste Trends, die man absehen kann?
Da liegt vorne die Chinesin Song Yi Tan mit 2,5 Punkten aus 3 Partien. Aber wie gesagt, 14 Runden, da muss man gucken. Es gibt noch eine Besonderheit hier. Bei den Frauen spielt auch mit Vaishali. Die ist Anfang 20 aus Indien und das ist die Schwester von Pragnanandaha, der beim offenen Turnier mitspielt. Das heißt, es könnte theoretisch sein, wenn die beiden gewinnen, dass Bruder und Schwester sozusagen die Kandidatenturniere gewinnen und dann die jeweiligen Weltmeister oder Weltmeisterin herausfordern.
Das Ganze ist natürlich neben diesen Geschichten auch immer sehr politisch. Der Deutsche Schachbund ist gar nicht direkt mit beteiligt am Brett mit Spieler oder Spielerin, macht aber dennoch Schlagzeilen. Jan Gustafsson, der Männerbundestrainer, ist Sekundant des russischen Vize-Weltmeisters Nepomniachtchi. Wie kam es denn dazu?
Es ist so, dass diese für die Großmeister, die hier teilnehmen, ist dieses Kandidatenturnier wirklich auf der Höhepunkt ihrer Karriere. Darüber ist nur das WM-Turnier. Und bei solchen wichtigen Turnieren haben sie ihre Sekundanten dabei. Das heißt, Leute, die ihnen zuarbeiten, die das Geschehen an den anderen Brettern verfolgen, die Eröffnungen vorbereiten und so weiter. Und da geht es kreuz und quer. Und dann hat der Nepomniachtchi den Jan Gustafsson aus Hamburg zu seinem Sekundanten erkoren. Und der ist auch hier. Das heißt, er arbeitet für ihn, arbeitet ihm zu. Nun ist Gustafsson zugleich Bundestrainer der deutschen Schachnationalmannschaft. Und als es bekannt wurde, gab es dann Berichte darüber, als gesagt wurde, ist das eigentlich richtig so, dass jetzt ein Deutscher da einen Russen unterstützt. Wobei man sagen muss, dass Nepomniachtchi sich zwar Russe ist und auch bei Moskau lebt, aber sich wiederholt gegen den Krieg ausgesprochen hat und ja auch an diesem Turnier teilnehmen darf. Also ich sehe nicht so ganz, worin dieses Erregungspotenzial jetzt liegt.
Das heißt, das, was manche jetzt suggerieren, dass der Deutsche Schachbund damit in die Nähe des Kremls rückt, weil ja auch Nepomniachtchi finanziert wird über Putin-Vertraute, das halten Sie für ein bisschen zu weit hergeholt?
Also das ist etwas kühn. Auch in den Berichten, in denen das Ganze nun hervorgeholt wurde, wird ja immer darauf hingewiesen, dass Nepomniachtchi ein Kriegsgegner ist. Also ich glaube eher, dass er Schwierigkeiten hat zu Hause. Es ist ja für Leute in Russland, die sich das Land nicht verlassen, sondern da bleiben und sich gegen diese ganze Situation positionieren, alles andere als einfach. Und insofern denke ich, es ist eine schwierige Frage, aber Nepomniachtchi ist auch aus Russland während der WM zum Teil angegriffen worden, ja, weil man ihn für nicht so loyal hält wie andere. Und es ist eine schwierige Situation.
Eindrücke von Ulrich Stock live aus Toronto zum Schachkandidatenturnier. Danke Ihnen dafür. Und ganz am Ende haben wir noch sowas wie das Wort zum Sonntag hier in Sport am Sonntag. Wir hatten ja schon die Hölle des Nordens und jetzt haben wir Papst Franziskus, denn der hat sich ausnahmsweise beim Mittagsgebet mal zum Sport geäußert. Anlass der internationale Tag des Sports für Entwicklung und Frieden.
Wir alle wissen, wie die Ausübung eines Sports zu einem offenen, solidarischen und vorurteilsfreien Miteinander erziehen kann. Aber dafür brauchen wir Leiter und Trainer, die nicht nur auf Siege oder Geldverdienen aus sind.
Fraternita.
Und mit dem Papst endet Sport am Sonntag. Am Mikrofon war Matthias Friebe.